Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon Levent Aktobrak. Herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft heute mit folgenden Themen. Razzien in Berliner Moscheen, mehrere muslimische Gotteshäuser stehen im Verdacht, Corona-Hilfsleistungen unberechtigt beantragt zu haben. Dazu ein Kollegengespräch. Wenn Buddhisten die Gelassenheit verlieren, in buddhistischen Internetforen geht es nicht immer friedfertig zu. Und das Papstbuch Wage zu träumen, das katholische Oberhaupt mit viel Kritik an Systemen und Ideologien. Bereits vor gut einem Monat verurteilte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die Polizeirazzia in einer Berliner Moschee wegen Verdachts auf Corona-Hilfebetrug als rassistisch und islamfeindlich. Der Polizeieinsatz hätte die Religionsfreiheit völlig missachtet, schrieb er auf Twitter. Solche Ausbrüche des türkischen Präsidenten sorgen in Deutschland kaum noch für Aufruhr. Ungewöhnlich aber ist, dass dieses Mal Vertreter deutscher Religionsgemeinschaften ihm teilweise zustimmen. Nachdem vergangene Woche eine weitere Berliner Moschee von einem Großaufgebot der Polizei durchsucht wurde, verkündete auch das Berliner Forum der Religion vor zwei Tagen, die Durchsuchung der Neuköllner Begegnungsstätte war unverhältnismäßig und schadet ihrem Ruf. Ich bin jetzt verbunden mit meiner Kollegin in Berlin, Luise Sammann. Vielleicht sprechen wir noch einmal kurz über diese letzte sogenannte Moschee-Razzia in der Neuköllner Begegnungsstätte. Worum ging es da?
Ja, es geht, wie eben schon gesagt, um einen Antrag auf Corona-Soforthilfen, den dieser Moscheeverein Ende März, wie viele andere ja auch, damals gestellt hat, weil Gebete und Veranstaltungen ja wegen des Lockdowns ausfallen mussten, fehlte nämlich über Nacht im Prinzip die Haupteinnahmequelle, nämlich die Spenden, von denen Moscheen ja besonders abhängig sind, weil sie weder Kirchensteuern erhalten noch zum Beispiel Mitgliedsbeiträge oder Ähnliches beziehen. Aber die Kosten, wie jetzt Miete, Heizung oder auch das Gehalt des Imams, das lief natürlich alles weiter. Und da hat man sich also dann entschlossen, so einen Antrag auf Soforthilfe in Höhe von 14.000 Euro bei der Investitionsbank Berlin hier zu stellen, die dann auch ausgezahlt wurden.
Und dieser Corona-Hilfe-Antrag war nun falsch?
Das ist zumindest der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, dass eine Moschee, weil sie eben kein Unternehmen ist, was in dem Sinne Gewinnausfälle hatte, womöglich kein Recht auf solche Hilfen hatte. Und um diesem Vorwurf nachzugehen, rückte dann am vergangenen Donnerstag ein Großaufgebot der Polizei wirklich mit 8 Einsatzwagen und mehr als 60 teils wohl auch schwer bewaffneten Beamten an, um die Moschee, die Vereinsräume und die Wohnung des Imams auch zu durchsuchen. Wir hören mal den Imam der Moschee, Tahir Sabri, der mir das beschrieben hat.
Ich war im Bett, als die mich angerufen haben, die Polizei. Und ja, ich habe gedacht, vielleicht ist das ein kleiner Einsatz, weil vor ein paar Wochen haben wir die IBB und anders angeschrieben, falls diese Corona-Hilfe, wir sind nicht berechtigt dafür, dann sind wir bereit, das Geld sofort zu bezahlen. Und komischerweise Donnerstag früh kommen die schwer bewaffnet und dann diese körperliche Durchsuchung. Und also sowas habe ich nie erlebt in meinem Leben. Ich habe es erlebt in Tunesien, in einer Zeit, wo Diktatoren herrschten.
Ja, ich glaube, man hört es ganz gut. Der Mann war wirklich schwer schockiert. Und diese Art und Weise der Durchsuchung, das ist es, worum es hier jetzt geht. Also gar nicht um die Überprüfung der Anträge. Das ist ja nichts Ungewöhnliches. In Berlin werden laut Staatsanwaltschaft momentan mehr als 2000 solcher Vorgänge wegen möglichem Subventionsbetrug bearbeitet. Wobei man hinzufügen muss, dass das sicher nicht jedes Mal ein krimineller Gedanke hintergesteckt hat, wenn jemand so einen Antrag fälschlicherweise gestellt hat, sondern die Regeln waren eben auch teilweise sehr unklar formuliert damals, weil das ja mit heißer Nadel gestrickt wurde alles.
Frau Sammann, es fühlt sich wirklich befremdlich an, so ein Polizeieinsatz, weil der Corona-Hilfeantrag möglicherweise unberechtigt gestellt worden ist. Wir wissen ja, dass auch Kirchenvereine solche Hilfen beantragt haben. In den vergangenen Monaten hat es denn da ähnliche Konsequenzen gegeben?
Nein, und das ist genau auch der Punkt, weswegen sich hier jetzt eben auch Kirchenvertreter mit diesem Moscheeverein solidarisch zeigen. Der Pfarrer der Berliner Gedächtniskirche, Martin Germer, der da sehr aktiv ist, der sagte mir im Interview gestern ganz klar:
Ich bin mir sehr sicher, dass mit einer solchen nur auf Mutmaßungen und Unkenntnis beruhenden Begründung kein deutsches Gericht eine derartige polizeiliche Durchsuchung bei einer christlichen, kirchlichen Gemeinde oder einem Förderverein oder gar bei einer jüdischen Gemeinde freigegeben hätte.
Ja, es geht also um die Verhältnismäßigkeit dieses Einsatzes und damit auch um Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes, nachdem niemand ja wegen seines Glaubens oder seiner religiösen Anschauung benachteiligt werden darf. Und genau das steht hier im Raum.
Jedenfalls eine deutliche Kritik des Pfarrers Martin Germer. Was fordert der Moscheeverein nun und auch die anderen religiösen Vertreter, die sich jetzt da zu Wort gemeldet haben?
Ja, sie fordern natürlich eine schnelle rechtliche Klärung des Sachverhalts, aber darüber hinaus eben auch eine politische Aufarbeitung und gegebenenfalls sogar eine Art Entschuldigung und Rehabilitierung für diesen Verein. Denn so ein Großeinsatz in einer Moschee, für den übrigens auch stundenlang Straßen gesperrt wurden, der hat natürlich langfristige Auswirkungen. Man sieht es zum Beispiel bei einem Blick in die Boulevardpresse, wo im Anschluss direkt von Abzocke die Rede war, also die Unschuldsvermutung erst gar nicht in Betracht gezogen wurde und dann auch gleich ein Bezug zu Islamismus und Hasspredigern hergestellt wurde. Also das sind ganz folgenschwere Bilder, die da natürlich entstehen, wenn schwer bewaffnete Polizisten eine Berliner Moschee durchsuchen.
Tatsächlich ist das ja ein Vorwurf, der im Zusammenhang mit der zuletzt betroffenen Neuköllner Begegnungsstätte schon häufiger im Raum stand, Islamismus. Der Imam soll auch bereits vom Verfassungsschutz beobachtet worden sein.
Ja, das ist richtig, dass es diesen Hinweis fast schon automatisch eigentlich gibt, wenn der Name Imam Sabri fällt. Allerdings muss man eigentlich auch immer hinzufügen, dass der Imam gegen die Erwähnung im Verfassungsschutzbericht bereits 2018 erfolgreich geklagt hat und das Gericht damals klargestellt hat, dass der Verfassungsschutz keine Beweise für diese Verbindungen zu Islamisten vorlegen konnte. Und wenn man sich jetzt hier in Berlin unter Religionsvertretern umhört, dann ist es genau andersrum tatsächlich. Dann wird dieser Imam sehr für seinen Einsatz für den interreligiösen Dialog und für die Integration von Muslimen in die Gesellschaft gelobt. Und deswegen eben jetzt auch diese Solidarisierung, denke ich, speziell mit ihm und seinem Verein. Weil diejenigen, die ihn kennen, eben sagen, genau durch solche Polizeiaktionen torpediert man seine Arbeit und sorgt darüber hinaus natürlich auch für einen großen Vertrauensverlust unter den Muslimen insgesamt, die sich eben tatsächlich ungleich behandelt fühlen durch den Rechtsstaat und dann auch häufig von einem Präsident Erdogan, der da Islamophobie wittert, gut vertreten fühlen.
Luise Sammann, danke fürs Gespräch, danke für die Informationen. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. In Deutschland besteht nach wie vor ein großes Interesse am Buddhismus und ein Blick ins Netz reicht schon aus. Man findet schnell zahlreiche Webseiten und Online-Plattformen, die die fernöstliche Religion bzw. Philosophie näherbringen, mit natürlich sehr unterschiedlichen Lesarten. Die buddhistische Community ist halt vielfältig. Sie besteht aus unterschiedlichsten Gruppen, in denen Menschen Orientierung und Halt und die passende Meditation auf ihrem Weg zum Erwachen suchen. Auf Facebook präsentieren sich im deutschsprachigen Raum buddhistische Gruppen mit jeweils mehreren tausend Mitgliedern, in denen locker diskutiert wird. Immer häufiger positionieren sich dort aber auch dubiose Gruppen, um ihre Meditationen zu bewerben. Eine Entwicklung, die auch innerhalb der buddhistischen Community teilweise kritisch gesehen wird. Mechthild Klein hat mit zwei Buddhisten über die Grenzen der Meinungsfreiheit gesprochen.
Buddhistinnen und Buddhisten gelten gemeinhin als gelassen. Wenn in ihren sozialen Medien aber Menschen und Meinungen aufeinanderprallen, die sich im normalen Offline-Leben nie begegnen würden, wird die Gelassenheit auf eine harte Probe gestellt. Und nicht jeder und jede bewahrt die Fassung. Das zeigt dieser anonymisierte Dialog aus der Facebook-Gruppe Buddhismus in Deutschland. Das Forum gibt es seit gut 3 Jahren mit mehr als 7000 Mitgliedern. Darin vertreten ist auch eine Gruppe, die sich laut Eigenwerbung mit Tantra beschäftigt. Unter dem Posting empören sich Forumsmitglieder. Ein Schlagabtausch beginnt.
Eigentlich hat das mit Buddhismus so gut wie nichts zu tun. Ich sehe hier nur eine ständige, penetrante Werbung für einen Sexkult von einem Sexmodel aus China, die in Deutschland lebt und überall Erotik und Sex und Geschlechtsverkehr anbietet, im Gewand von ein bisschen Esoterik, Hinduismus, Paganismus und Buddhismus.
Das ist reiner Buddhismus. Ich sehe hingegen leider bei dir nur Feindseligkeit, Hass, Intoleranz und pure Arroganz, dass du dich selbst zum Maßstab erhebst, was Buddhismus zu sein hat und was nicht.
Einfach nur den Namen der Dame eingeben in Google, da wird das überall gestreut und viele Bilder nackt und im Sex mit Männern und oder Frauen bzw. zusammen. Auch Videos, wo es nur um eins geht, Sex. Das Ding ist eine Farce und eins von vielen, was dem Buddhismus eher schadet.
Schaden tust einfach nur du selbst mit dem Gift deines Hasses, den du hier streust. Sie lehrt den wahren Bodhisattva-Weg, der Leere und des echten Mitgefühls. Du hingegen beschmeißt sie nur mit deinem Dreck.
Der wütende Austausch in dem buddhistischen Forum geht noch weiter und er wiederholt sich alle paar Tage oder Wochen. Ein Kritiker wirft ein, dass die Werberin Mitleid erhaschen möchte, aber an anderer Stelle mit Höllen und Dämonen drohe. Andere Mitlesende verhöhnen die selbsternannte Erleuchtete, die sich auf ihrer Website als lebende Inkarnation einer buddhistischen Meditationsgöttin bezeichnet. Der Administrator Nils Horn möchte das Werbeposting nicht entfernen. Er glaubt, die Urheberin des Postings meine es ehrlich.
Also ich vertrete den Grundsatz der Meinungsfreiheit. Es gibt ja relativ viele buddhistische Gruppen. Und im Internet jedenfalls sind die meistens schon sehr dogmatisch und tolerieren eigentlich nur ihre Richtung. Und in meiner Gruppe können die sich alle treffen, können alle miteinander diskutieren. Allerdings natürlich, dann wird das manchmal schwierig. Dann knallt das, dann sind die aggressiv und dann versuche ich einzuschreiten.
Erst bei Beleidigungen wolle der Administrator einschreiten, sagt er. Nur politische Posts lösche er sofort. Was aber passiert, wenn in den Diskussionsforen sozialer Medien die Anhänger von problematischen Gruppen sich äußern, genauso wie alle anderen? Administrator Nils Horn glaubt an die Schwarmintelligenz. Wenn hier tatsächlich jemand versuchte, anderen Sand in die Augen zu streuen, dann kritisierten das doch die anderen Mitleser. Eine Form, die Verantwortung anderen zu überlassen? Und wenn die anderen keine Lust mehr haben auf Konfrontation?
Der Buddhismus ist ja sehr vielfältig und es gibt ja keine höhere Instanz wie der Papst, der jetzt sagt, mach das so, sondern gerade im Westen können die sich frei entfalten, wie sie wollen. Und natürlich gibt es da auch viele Menschen, die problematisch sind. Es gibt ja auch einige Skandale so im Buddhismus. Der Punkt ist, normalerweise kann keiner was dagegen sagen, weil die völlig unabhängig sind. Aber in meiner Gruppe, da können die sich darstellen, aber dann tauchen auch welche Leute auf, die sie kritisieren und sagen, hier, da lief das und das schief. Also in meiner Gruppe kann sozusagen Missbrauch diskutiert werden, wenn das sonst leicht unter den Tisch gekehrt wird.
Einer, der diese Haltung kritisiert und in den Foren allzu Schräges bislang noch kommentiert und dagegen hält, ist der Buddhist Hendrik Hortz. Er ist Chefredakteur des buddhistischen Magazins Ursache-Wirkung und er betreut auch selbst ein Forum säkularer Buddhisten auf Facebook. Hendrik Hortz befürchtet, dass ein falsch verstandener Liberalismus in den Foren sofort ausgenutzt werde.
Gerade in der letzten Zeit ist zu beobachten, dass viele problematische Gruppen sektiererischer Art hier um Mitglieder werben. Und das macht mir etwas Sorgen, weil die Menschen, die fragen, die spirituell Suchenden, sich häufig nicht vorstellen können, dass es auch in buddhistischen Kreisen, dass es da problematische Gruppen geben kann, die nicht darauf ausgerichtet sind, Suchenden eine wirkliche Hilfe zu sein, sondern ganz andere Interessen verfolgen.
Hortz beobachtet das immer gleiche Vorgehen. Jemand ist neu in der Facebook-Gruppe und sucht angeblich Austausch. Aber schon bald wirbt er für seinen Meister oder die Organisation dahinter.
Ja, das Muster ist, dass in der Regel ganz harmlos zu Meditationsgruppen eingeladen wird. Die haben dann einen Titel wie Stressabbau, Burnout-Prävention. Es ist kostenlos, kommt auch einfach vorbei. Es gibt dann häufig einen Link zu einer Website mit einem umfassenden Programm. Und das kommt alles sehr, sehr harmlos daher. Und vor allem, es wird Hilfe angeboten.
Solche Mitgliederwerbung für buddhistische Gruppen ist nach der Beobachtung des Journalisten Hendrik Hortz häufig gut durchdacht. Es gebe offizielle Hauptaccounts und Unteraccounts. Diese Unteraccounts lobten die Angebote und Posts der eigenen Gruppe. Besonders aktiv werden sie, wenn Kritik geäußert oder gewarnt werde. Nun kann ein Administrator in geschlossenen Facebook-Gruppen selbst entscheiden, wen er in die Gruppe hineinlässt und welche Posts er kommentiert oder auch so belässt. Aber es gibt noch ein anderes Hindernis.
Man begegnet in buddhistischen Gruppen immer wieder der Vorstellung, man muss immer alles sagen dürfen können. Und außerdem herrscht eine Konfliktscheuheit. Es herrscht die Vorstellung, als Buddhist muss man zu allen Menschen immer ganz lieb sein. Das nutzen problematische Gruppen aus und werben für ihre Kurse. Und die Administratoren verhindern diese Anwerbeversuchen von problematischen Gruppen aus diesem falsch verstandenen Liberalismus nicht.
Dass die Administration eine Gratwanderung ist, weiß auch Nils Horn mit seiner Facebook-Gruppe. Er glaubt aber, dass eigene Korrekturen und die der Mitleser ausreichend seien, um sich ein ausgewogenes Bild von der Sache zu machen. Und manchmal geht es nicht nur um kleine buddhistische Gruppen.
Es handelt sich hier um große buddhistische Gruppen. Und da finde ich wichtig, dass dann eine Diskussion stattfindet. Dass sich nicht der Buddhismus in verschiedene Gruppen aufspaltet, die sich gegenseitig bekämpfen, sondern dass die in eine Diskussion miteinander kommen. Das ist für mich der zentrale Ansatzpunkt.
Hendrik Hortz hingegen glaubt nicht an den Dialog mit problematischen Gruppen. Um für Aufklärung zu sorgen, hat der Buddhist nun eine nicht kommerzielle Website gegründet, die aus seiner Sicht unproblematische Meditationsangebote für einzelne Städte auflistet.
Die Website heißt meditieren.tipps, Tipps mit einem P geschrieben. Es geht uns allein darum, dass wir Angebote empfehlen, die wirklich dazu geeignet sind, Meditation zu lernen und für den Menschen, der das lernen möchte, hilfreich ist.
Auch buddhistische Diskussionsgruppen in den sozialen Medien müssen sich entscheiden, welchen Weg sie wählen, um den Einfluss problematischer Gruppen zu beschränken. Entweder rigoroser Ausschluss, dann ist entspanntes und kritisches Diskutieren möglich, aber nur in der eigenen Filterblase. Oder die Leiter der Foren lassen problematische Gruppen und ihre Vertreter rein, inklusive deren Dauerwerbeschleife. Dann gibt es das Risiko, dass nicht alle das Treiben durchschauen, informierte Buddhisten genervt wegbleiben und immer mehr Problemgruppen andocken. In der Gruppe, in der jeder ungefiltert posten kann, haben die fraglichen Accounts inzwischen ihre schärfsten Kritiker blockiert und die meisten kritischen Kommentare gelöscht. Die Geblockten aber können die Werbepostings nun nicht mehr lesen, kommentieren oder davor warnen. Ein Kritiker erhielt sogar eine Unterlassungserklärung vom Rechtsanwalt. Eine Schieflage ist entstanden. Nils Horn sieht darin, wie er auf Nachfrage sagt, kein Problem. Die Selbstkontrolle vor allem auf andere Mitleser zu verteilen, ist ein bequemer Weg auf Facebook und entspricht einem idealisierten Bild buddhistischer Gemeinschaften.
Buddhismus auf Facebook, ein Beitrag von Mechthild Klein. Inmitten der weltweiten Covid-19-Pandemie hat Papst Franziskus ein neues Buch geschrieben und heute erscheint die deutsche Ausgabe im Kösel Verlag in München mit dem Titel »Wage zu träumen«. Der 83-Jährige, das Oberhaupt von mehr als einer Milliarde Gläubigen weltweit, hat diesmal kein spirituelles Buch verfasst. Es ist eine zeitdiagnostische Lektüre. Ähnlich wie in seiner jüngsten Enzyklika entwirft er die Vision einer gerechten Welt, eines gerechten Wirtschaftssystems. Außerdem erzählt er auch, warum er Deutschland nicht in guter Erinnerung hat. Mehr zu dem Buch »Wage zu träumen« von Tilman Kleinjung.
Ein mürrischer, unzufriedener Mann. Diese Seite von Jorge Mario Bergoglio kennt die Welt noch nicht. Franziskus erzählt von den Covid-19-Erfahrungen in seiner Biografie, von den Krisen. Die Monate in Frankfurt 1986, Einsamkeit fern der Heimat. 1986 wird Argentinien Fußball-Weltmeister und niemand feiert mit ihm. Dann schickt der Jesuitenorden den Mitte-50-Jährigen von 1990 bis 92 in die argentinische Provinz, nach Córdoba, eine Strafversetzung.
Ich habe bestimmt einige gute Dinge getan, aber ich konnte damals sehr harsch sein. In Córdoba bekam ich die Quittung dafür. Und das war richtig so.
Er kann bis heute die genaue Anzahl der Tage, die das gedauert hat, aufzählen. Das kommt auch in dem Buch vor.
Sagt Pater Bernd Hagenkort, der das Papstbuch ins Deutsche übersetzt hat.
Da erlebt man eben auch einen Jorge Mario Bergoglio, der nicht strahlend und lachend durch die Welt geht, sondern offensichtlich tief frustriert und nicht wissend, was anfangen mit sich und den anderen.
Der Papst in der Midlife-Crisis. Franziskus erlebt die Zeit in Córdoba Anfang der 1990er Jahre als Läuterung. Genauso könnte die Corona-Pandemie die Welt läutern, so die Grundidee in diesem Buch. Nein, nicht als göttliches Strafgericht. Wenn wir aus der Krise weniger egoistisch herauskommen wollen, als wir hineingegangen sind, dann müssen wir uns von dem Leiden anderer anrühren lassen, schreibt Franziskus und kritisiert eine Hyperinflation des Individuellen.
Kritisiert zum Beispiel sehr, sehr deutlich diejenigen, die gegen die Corona-Maßnahmen der verschiedenen Regierungen protestieren. Das sei ebenso ein Individualismus. Man denke nur an sich selber, nicht an das Gemeinwohl, nicht daran, was das mit den anderen mache. Also das ist so eins seiner Beispiele.
Es ist allzu leicht für einige Menschen, eine Idee zu nehmen. In diesem Fall zum Beispiel die persönliche Freiheit. Diese in eine Ideologie zu verwandeln und so ein Prisma zu schaffen, durch das sie alles beurteilen.
Bei einem so persönlichen Papstbuch über Krisen darf die Krise der Kirche nicht fehlen. Zu Beginn des Pontifikats hatten ja viele Katholiken tatsächlich gewagt zu hoffen, dass sich mit diesem Papst etwas ändert. Vor der Amazonas-Synode im vergangenen Jahr ging es um die konkrete Erwartung, dass in Ausnahmefällen Priester heiraten dürfen. Im Abschlussdokument der Synode findet sich dazu nichts. Die Enttäuschung darüber bekommt der Papst natürlich mit und wundert sich im Buch, dass eine große Veranstaltung auf eine Frage reduziert wird.
Ich finde an dieser Stelle die Kritik des Papstes etwas zu eng. Dass sich das kapriziert auf solche wenigen Fragestellungen, ist halt dem geschuldet, dass das wirklich echte Fragen sind und dass dafür die Kirche und auch die Synoden nicht wirklich Antworten geliefert haben.
Auf der einen Seite die Reformer, auf der anderen Seite die Bremser. Franziskus geht mit kirchlich-konservativen Pressure Groups ins Gericht, die Kirche und Lehre am liebsten konservieren würden. Mehrfach spricht er von einer abgeschotteten Geisteshaltung.
Jesus hat die Kirche weder als Zitadelle der Reinheit noch als eine ständige Parade von Helden und Heiligen gegründet. Sie ist etwas viel Dynamischeres, eine Schule der Bekehrung, ein Ort der geistlichen Auseinandersetzung und der Unterscheidung, wo Gnade genauso im Überfluss vorhanden ist wie Sünde und Versuchung.
Kirche als dynamische Bewegung. Franziskus denkt in Prozessen. Er meidet die klare Ansage, was ihm konservative und reformorientierte Katholiken gleichermaßen verübeln. Wer so etwas wie eine Agenda des Papstes in diesem Buch sucht, wird enttäuscht. Wer allerdings wissen will, wie der Papst auch persönlich tickt, der wird in Wage zu träumen fündig.
Tilman Kleinjung über das neue Papstbuch »Wage zu träumen«, erschienen im Kösel Verlag München. Und damit gehen für heute die Informationen aus Religion und Gesellschaft zu Ende. Die Redaktion hatte Christiane Florin und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktoprak. Hier geht's jetzt gleich weiter mit den Nachrichten und anschließend folgt die Sendung »Lebenszeit«.